Also wir hatten im Rahmen des zweiten Korintherbriefes mal, bin ich mal darauf eingegangen, dass wir Gott lieben sollen aufgrund von seinen Eigenschaften. Aufgrund praktisch von dem, was er ist, von dem, wie er ist, wie er sich offenbar zu erkennen gibt. Und nicht nur in Bezug auf das oder wegen dem, was er für uns getan hat, sondern eben auch für das, was er ist. Sollen wir Gott immer mehr kennenlernen, schätzen lernen und lieben lernen. Und da möchte ich heute auf ein Thema eingehen, das direkt mit Gott zusammenhängt, praktisch wo es darum geht, wie er sich offenbart auf eine gewisse Art und Weise, aber wo auch deutlich wird, wie er ist durch diese Offenbarung. Und zwar ist das Thema die Herrlichkeit des Herrn. In der Begrüßung heute schon ein bisschen was hören dürfen. Ich möchte erstmal auf einige Begriffe eingehen, die für dieses Thema wichtig sind. Und zwar im Alten Testament, da steht die Herrlichkeit des Herrn in Verbindung mit der Schechina Gottes. Und die Schechina Herrlichkeit des Herrn, das ist praktisch die majestätische Gegenwart oder Offenbarung Gottes, um unter den Menschen zu wohnen. Also die majestätische Gegenwart oder Offenbarung Gottes, um unter den Menschen zu wohnen. Entweder sichtbar oder an einem bestimmten Ort. Und sichtbar hängt natürlich zusammen mit an einem bestimmten Ort. Im Hebräischen heißt es Quod Adonai und im Griechischen Doxa Kyrion. Und es steht in Verbindung mit Heiligkeit, Leuchten, Strahlen und Glanz. Das Wort Shechina hängt zusammen mit dem Wort Schachan und da geht es um Wohnen. Im Griechischen gibt es da ein Wort, das von diesem Wort abgeleitet wurde, das eigentlich kein griechisches Wort ist, das heißt Skene. Wohnen oder auch in einer Hütte wohnen, in der Stiftshütte wohnen. Von daher kommt es oder da ist es auch stark angelehnt. Manchmal hängt die Schechina-Herrlichkeit zusammen mit dem Engel des Herrn, mit dem Heiligen Geist, mit dem Cherubim oder mit tiefer Dunkelheit. Diese Verknüpfung kann es noch geben. Die Schechina-Herrlichkeit taucht auf in Form von Licht, Feuer, Wolken oder auch dem Sohn Gottes. Ich möchte jetzt erstmal durchs Alte Testament durchgehen, einige Stellen aufzeigen, wo die Schechina-Herrlichkeit sich zeigt, wo die Schechina-Herrlichkeit vorkommt. Und ich denke mal, dass wir uns heute aufs Alte Testament beschränken und dann nächstes Mal mit dem Neuen Testament weitermachen. Einteilen kann man es nicht nur als Neues Testament, sondern man kann es auch einteilen in die Vergangenheit, wo ist die Schechina-Herrlichkeit in der Vergangenheit erschienen. Das würde dann das Neue Testament beinhalten. Und auf die Gegenwart, wo erscheint die Schechina oder die Herrlichkeit des Herrn heute, inwiefern oder inwieweit erleben wir die Herrlichkeit des Herrn? Was haben wir mit der Herrlichkeit des Herrn zu tun? Sehen wir heute noch dieses Strahlen, diesen Lichtglanz Gottes? Und dann noch auf die Zukunft. Wo wird die Schechina-Herrlichkeit des Herrn oder die Herrlichkeit des Herrn noch in Zukunft erscheinen? Das erste Mal, wo die Herrlichkeit des Herrn auftauchen könnte, ist im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Wir wissen, dass hier nicht die Sonne, die Sterne und der Mond gemeint ist, sondern Gott hat gesprochen, dass es Licht werden soll, dass es Licht praktisch in der Finsternis gestrahlt hat oder geschienen hat. Und das könnte das erste Mal sein, wo die Schechina-Herrlichkeit des Herrn in diese Schöpfung praktisch hineinscheint, in diese Schöpfung hineinstrahlt. Dann in Kapitel 3, Vers 8. Da heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Das hier war kurz nach dem Sündenfall, aber auch schon vorher ist Gott unter den Menschen gewandelt, mit den Menschen gewandelt, und auch das war höchstwahrscheinlich durch die Schechina-Herrlichkeit Gottes. Dann ein sicheres Auftauchen der Herrlichkeit des Herrn haben wir in Vers 23 und 24. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Hier haben wir die Flamme des blitzenden Schwertes. Und die Flamme des blitzenden Schwertes, hier kommt im Hebräischen auch dieses Wort vor, das mit der Schechina in Verbindung steht. Und somit wissen wir, dass die Flamme des blitzenden Schwertes die Schechina-Herrlichkeit des Herrn war. Also die Schechina-Herrlichkeit des Herrn hat den Garten, hat den Eingang zum Garten versperrt. Und hier sehen wir auch die Verbindung zu den Cherubim. Dann gehen wir weiter zu Kapitel 15. Und zwar ab Vers 12. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen, und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Hier sehen wir, wie Gott den Bund mit Abraham macht. Und hier ist die Rede von dieser Feuerfackel. Und diese Feuerfackel ist wieder die Schechina-Herrlichkeit des Herrn. Eine Besonderheit bei diesem Bund war, dass es ein bedingungsloser Bund ist, weil nicht Abraham mit der Feuerfackel da durchgegangen ist, sondern die Feuerfackel praktisch ist alleine, der Herr ist allein da durchgegangen. Und üblich war es bei einem Bund, wo beide praktisch das Halten von beiden verknüpft war. Also beide mussten den Bund halten, damit der Bund auch stattfindet. Da sind beide zusammen durchgegangen. Und hier ist eben Gott allein durchgegangen, und das heißt, dass er praktisch mit Sicherheit diesen Bund erfüllen wird. Es ist ein bedingungsloser Bund, und der ist nicht an das Versagen Abrahams geknüpft. Dann gehen wir über zum zweiten Buch Mose. In Kapitel 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als ich hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hier sehen wir, Mose ist in der Wüste und er sieht etwas Besonderes. Er sieht erstmal nichts Besonderes. Er sieht einen brennenden Dornbusch. Und das war, in der Wüste kam es durchaus vor, dass da ein Dornbusch Feuer gefangen hat und gebrannt hat. Aber er sieht das Besondere an diesem Dornbusch, dass er nicht verbrennt. Und weil der einfach brennt und brennt und der Dornbusch nicht verbrennt, tritt er hinzu, um zu schauen, was da los ist. Und da spricht dann der Herr zu ihm. Er ruft ihm: Mose, Mose, und er sagt: Hier bin ich. Und dann die Aussage Gottes: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Hier sehen wir praktisch in Verbindung mit dem Erscheinen Gottes, mit der Shechina-Herrlichkeit des Herrn, sehen wir die Heiligkeit Gottes. Dass die Heiligkeit Gottes mit der Shechina-Herrlichkeit in Verbindung steht und Mose hier in der Gegenwart Gottes ist und ihm das bewusst gemacht wird, das ist heiliges Land. Es ist ein heiliger Gott, mit dem er zu tun hat. Und deshalb ist das Land oder der Boden, auf dem er erscheint, ein heiliger Boden. Und was bewirkt es mit Mose? Mose sieht hier die Herrlichkeit Gottes. Und da heißt es, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er wird hier konfrontiert mit dieser Größe Gottes, mit der Majestät Gottes. Und es bewirkt erstmal Furcht in ihm. Und so ist es, wenn Sünder konfrontiert werden mit der Heiligkeit Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes, dass sie sich erstmal fürchten vor diesem majestätischen Gott, vor diesem heiligen Gott, vor dieser Herrlichkeit. Er kann gar nicht anders als zittern und sich fürchten. In Verbindung hiermit sehen wir dann auch noch die Offenbarung Gottes ab Vers 13. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Also Mose sieht hier nicht nur die Heiligkeit Gottes, er sieht nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern Gott offenbart sich auch selber. Er gibt Mose zu verstehen, wer er ist. Er sagt ihm: Ich bin, der ich bin. Und das steht eben in Verbindung mit dem Namen Gottes, mit JHWH, praktisch JHWH, mit Jahwe oder Jehova, je nachdem, welche Buchstaben man einfügt. Wenn man Adonai einfügt, dann bekommt man Jehova und ansonsten Jahwe. Ich bin, der ich bin. Das heißt, so viel Gott ist immer der gleiche. Gott ist ewig. Man kann auch sagen, ich bin, der ich sein werde. Gott ist der, der er sein wird. Er wird sich nie ändern. Er hat sich nie geändert. Er ist schon immer der Ewige, der Allmächtige, der souveräne Gott. Und er kann sich in sich nicht ändern. Daraus sehen wir auch, dass Gott in sich selbst genug ist. Er ist in sich selbst vollkommen, er ist in sich selbst heilig, er ist in sich selbst zufrieden und voller Freude und er ist auch mit sich selbst zufrieden. Er ist mit sich selbst vollkommen zufrieden. Es gibt nichts, was ein Mensch ihm vergelten könnte, was ein Mensch ihm hinzutun könnte, oder es gibt nichts, was seine Geschöpfe praktisch ihm geben könnten, wodurch seine Freude noch mehr zunimmt oder wodurch sein Wesen, seine Herrlichkeit sich verändert. Das heißt, er ist immer der Gleiche, er ist der Gleiche gewesen und er wird immer der Gleiche sein. Und er braucht seine Schöpfung nicht, er braucht seine Geschöpfe nicht, sondern er hat alles, was er braucht. Und das ist auch wieder die Selbstgenügsamkeit Gottes, dass Gott in sich selbst genug ist. Und so ist es, dass keine Handlung, keine Aktion, nichts von uns oder nichts in uns praktisch das Glück und die Zufriedenheit Gottes mit sich selbst vermehren könnte. Gott ist darauf nicht angewiesen, auf das, was wir tun oder auf das, was irgendein Geschöpf tut. Gott ist der in sich selbst Seiende, er ist in sich selbst genug und er ist immer der Gleiche, er ist unwandelbar. Das ist eben dieser ewige Gott. Und er gibt sich hier Mose zu erkennen und sagt, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und somit sehen wir in Verbindung mit dieser Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, steht auch eine Zunahme der Erkenntnis Moses, dass Mose praktisch mehr von Gott geoffenbart bekommt und Gott mehr erkennen darf. Dann parallel dazu in 5. Mose 33, Vers 16. Das ist und vom Köstlichsten des Landes und seiner Fülle. Und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnt, es kommt auf das Haupt Joses und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Und das Richtige ist, dass hier Gott genannt wird als der, der im Dornbusch wohnt. Und hier steht im Hebräischen Shochni Sne. Und dieses Wort steht wieder in Verbindung mit der Shechina-Herrlichkeit Gottes. Somit sehen wir hier ausdrücklich wieder die Erwähnung der Shechina-Herrlichkeit Gottes, des Gottes, der im Dornbusch wohnt. Dann gehen wir weiter wieder zurück zum 2. Mose, Kapitel 20. Ab Vers 18. Und hier geht es praktisch darum, wie Gott sich offenbart im Sinai. Da ist es dann in Vers 18, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall des Schofar, der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Hier sehen wir praktisch, wie Gott hier donnert, wie er mit Donnern und Blitzen erscheint und wie der Berg raucht. Wie Gott auf so eine Weise erscheint, dass das ganze Volk sich fürchtet. Das Volk fürchtet, das Volk zittert, das Volk wagt sich nicht, Gott zu nahen. Und es sagt zu Mose, redet du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht selbst mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Das Volk wird von solch einer Furcht überfallen, dass sie nicht wagen, in Gottes Gegenwart zu kommen und dass sie Angst haben, sterben zu müssen. Das ist die Furcht Gottes, die von der Shechina-Herrlichkeit bewirkt wird. Und hier sehen wir auch, wie praktisch die Shechina-Herrlichkeit sich zeigen kann und sich offenbaren kann, Gläubigen und Ungläubigen. Wir wissen von dem Volk Israels, dass es da Gläubige und Ungläubige gab. Es gab solche, die dem Herrn treu waren, nämlich der Überrest, und es gab den großen Teil des Volkes, der dem Herrn nicht treu war. Aber trotzdem haben sie alle sich gefürchtet und haben es nicht gewagt, sich da zu Gott zu nahen. Und da sehen wir auch, dass diese Herrlichkeit auch einen Eindruck hinterlassen kann auf Ungläubige. Es ist also möglich, dass jemand, der nicht gläubig ist, dass der erfasst wird von der Herrlichkeit Gottes und Gott fürchtet und es nicht wagt, Gott zu nahen und Angst hat vor diesem Gott. Dass er praktisch diese Offenbarung bekommt, aber nicht gerettet wird. Also es reicht noch nicht aus, dass jemand die Größe Gottes, die Majestät Gottes erkennt und erkennt, dass man Gott fürchten muss, um gerettet zu werden. Das reicht dazu aus, dass jemand sich fürchtet und Angst hat und irgendwo einen Respekt bekommt vor diesem Gott, aber kommt noch nicht mit der rettenden Erkenntnis des Heils gleich. hier sehen wir eben dieses Volk, wie die Furcht bewirkt wird. Und da eben können wir das nochmal festhalten, dass die Herrlichkeit des Herrn, da wo sie erscheint, Furcht bewirkt in den Menschen, dass sie sich fürchten. Dann in 5. Mose, ab Vers 22 nochmal in Bezug auf das gleiche Ereignis. Da heißt es: Diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg, mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit, mit gewaltiger Stimme, und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln und gab sie mir. Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eurer Stämme und eurer Ältesten, und ihr spracht, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollten wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, so müssen wir sterben. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir, und am Leben bleiben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird, und du sollst uns alles sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. Und hier sehen wir eben nochmal, wie Gott da erschienen ist, nämlich im Feuer, im Gewölk, in der Dunkelheit. Und wie das Volk dann zu Mose getreten ist und zu ihm gesagt haben, er soll der Mittler sein zwischen ihnen und Gott. Dann haben wir noch ein ganz spezielles Ereignis, und zwar in Verbindung mit Mose selbst. Wie Mose selbst die Herrlichkeit Gottes wahrgenommen hat, das sehen wir in Kapitel 33, ab Vers 12. Und zwar, bei Mose hat es was anderes bewirkt. Er hat zwar auch diese Furcht gehabt vor Gott, und die Furcht war vor ihm, aber er wollte noch mehr von Gottes Herrlichkeit sehen. Und in Kapitel 33 sehen wir den Wunsch Mose, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, obwohl er sie ja eigentlich schon gesehen hat. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen, und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach: Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm: Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll dann erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose: Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Hier sehen wir praktisch den Wunsch Mose in 2. Mose 33, Abvers 12, sehen wir den Wunsch Mose, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Während das Volk Mose als Mittler haben wollte, zwischen ihm und zwischen diesem herrlichen, majestätischen und gewaltigen Gott, wollte Mose noch mehr von Gottes Herrlichkeit sehen. In ihm war der Wunsch wach geworden, noch mehr von Gott zu erkennen. Und da sieht man das Herz Moses, dass Mose Gott immer näher kommen wollte und die Herrlichkeit des Herrn immer näher anschauen wollte. Er sagt zu ihm in Vers 18, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Der Wunsch, der ihn bewegt hat, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, obwohl er schon die Herrlichkeit Gottes gesehen hatte. Er wollte die Herrlichkeit Gottes auf eine ganz besondere Weise sehen, wie sie Gott noch nicht geoffenbart hatte. Und Gott sagt hier, das ist unmöglich, was du verlangst. Du kannst mich nicht sehen, sonst müsstest du sterben. Aber Gott findet trotzdem einen Weg, dass Mose etwas sehen darf. Er sagt ihm, er wird vorüberziehen und ihn bedecken und dann kann er praktisch ihn von hinten sehen. Und das hat auch ein Ausleger so ausgedrückt, dass Mose das Nachglühen Gottes sehen darf. Das Nachglühen Gottes, wie Gott nachglüht. Wir sehen dann auch, wie das geschieht. Und zwar in Kapitel 34, Abvers 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Also hier wird der Wunsch Moses eben gewissermaßen erfüllt, nicht so wie er gebeten hatte, aber ich denke doch so, dass Mose erstaunt war, dass Mose wirklich staunen durfte über die Herrlichkeit Gottes. Und in Vers 8 sehen wir, wie er reagiert hat. Er sagt, da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Und er sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist. Und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Also der Wunsch Mose, dass Gott alle Zeit unter seinem Volk wohnt, dass Gott alle Zeit da ist, dass Gott in diesem Volk gegenwärtig ist. Das ist der Wunsch, den praktisch in Mose dann bewirkt oder der in Mose hineingelegt worden ist durch die Schau der Herrlichkeit Gottes. Auch dieses Gebet wird teilweise nur erhört oder zunächst erstmal teilweise erhört. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber ich möchte noch auf die Folgen aufmerksam machen. Und zwar, in Kapitel 40 Entschuldigung, im gleichen Kapitel erstmal, ab Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Als nun Mose aufhörte, mit ihm zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte, und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Mose ist sich nicht bewusst, dass durch das Reden mit dem Herrn, durch das Reden mit ihm, strahlt sein Angesicht. Und das Volk ist erstmal erschreckt und er ruft das Volk und redet dann zu ihnen und legt dann eine Decke über sein Angesicht. Also, wir haben hier eine Auswirkung, eine Folge auf das, was Mose erlebt hat, dass er die Herrlichkeit des Herrn geschaut hat. Das hat den Mose verändert. Es hat sein Angesicht erstmal strahlend gemacht. Und dieses Strahlen war nicht von dauerhafter Natur, es war vergänglich. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Mose die Decke auf sein Angesicht gelegt hat, weil er nicht wollte, dass das Volk sieht, wie dieses Strahlen wieder weggeht und sie dann praktisch den Respekt vor Mose verlieren, in dem Moment, wo er nicht mehr strahlt. Deshalb hat er die Decke auf sein Angesicht gelegt und so haben die nicht gesehen, dass sein Angesicht jetzt nicht mehr gestrahlt hat. Und dann ist er wieder reingegangen und wieder zum Herrn gegangen und wieder gekommen. Und dann hat sein Angesicht wieder gestrahlt. Und so hat das Volk den Eindruck, dass sein Angesicht immer strahlt. Wir werden dann, wenn wir aufs Neue Testament eingehen, sehen, wo da der Unterschied ist zu uns. Dann kommen wir zu dem Gebet Mose. Also Mose hatte eben gebetet, dass der Herr unter seinem Volk alle Zeit wohnen soll. Und das wurde teilweise erfüllt, dieses Gebet, durch die Stiftshütte. Dazu schlagen wir 2. Mose 29 ab Vers 42 auf. Das soll das beständige Brandopfer sein für eure künftigen Geschlechter vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um dort zu dir zu reden. Und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels und es soll geheiligt werden. Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich der Herr, ihr Gott. Mose hatte dieses Anliegen, dass Gott mit seinem Volk wohnt. Und hier sehen wir, wie Gott in der Stiftshütte wohnt, wie Gott durch die Stiftshütte in dem Volk gegenwärtig ist und seine Herrlichkeit wohnt dort in der Stiftshütte, im Allerheiligsten. Parallel dazu, Kapitel 40, ab Vers 34. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Hauses Israels während aller ihrer Wanderungen. Hier eben, wie die Herrlichkeit des Herrn die Stiftshütte bedeckt hat und die Herrlichkeit des Herrn auch das Volk geführt hat, sodass das Volk die Herrlichkeit des Herrn sehen konnte, indem er eben in dieser Wolke oder in diesem Licht bei Nacht. Die Schechina-Herrlichkeit, die steht auch in Verbindung mit Schutz und die steht in Verbindung mit Gericht. Dazu gehen wir zum 4. Buch Mose, Kapitel 14. Und zwar geht es da darum, dass das Volk Späher ausgeschickt hat, um das verheißene Land auszukundschaften. Und 10 von den Spähern gesagt haben, das Land ist nicht gut, das Land können wir nicht einnehmen. Und das ganze Volk praktisch auf die 10 gehört hat und gesagt haben, wir ziehen nicht in das Land ein. Und sie wollten dann Mose und Aaron steinigen. Und da lesen wir in Vers 10, da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten. Und ich will dich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. Mose aber sprach zum Herrn, dann werden es die Ägypter hören, denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt. Und sie werden es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du, der Herr, unter diesem Volk bist und dass du, der Herr, von Angesicht zu Angesicht gesehen wirst und deine Wolke über ihnen steht und du vor ihnen her bei Tag und die in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule gehst. Wenn du nun dieses Volk tötest wie einen Mann, so werden schließlich die Heiden sagen, die dieses Gerücht über dich hören, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen zugeschworen hatte, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Also eben, hier sehen wir, dass die Herrlichkeit des Herrn Mose und Aaron beschützen und es verhindern, dass sie gesteinigt werden, dass sie von dem Volk hingerichtet werden. Und wie auch eben die Herrlichkeit des Herrn hier mit dem Gericht zusammenhängt, dass Gott sie schlagen will. Wenn wir da weiterlesen, ab Vers 20, da sprach der Herr, ich habe vergeben nach deinem Wort, aber so wahr ich lebe und die ganze Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden soll, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Also hier sagt der Herr, das Volk hat meine Herrlichkeit, das hat meine Zeichen gesehen. Und die Tatsache, dass das Volk Gottes die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, macht das Gericht umso schwerer. Er sagt, keiner, der die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, der meine Herrlichkeit gesehen hat, soll am Leben bleiben. Also der die Herrlichkeit gesehen hat und mich verachtet hat, soll am Leben bleiben, sondern soll gewisslich sterben. Es geht also dieses Gericht damit einher, wenn Gott sich offenbart, wenn Gott sich zeigt in seiner herrlichen Majestät, in seiner herrlichen Größe, sich in seiner Gegenwart offenbart und man diese Herrlichkeit verachtet, man Gott verachtet, durch solch eine Handlungsweise, die das Volk hier an den Tag gelegt hat, dann zieht das ein schlimmes Gericht nach sich und hier sagt der Herr, keiner von ihnen soll am Leben bleiben. Das heißt, Erkenntnis Gottes und Offenbarungen, die Gott gibt, Dinge, die Gott von sich zeigt, die erhöhen die Schuld des Menschen vor Gott, wenn er darauf nicht in positiver Weise reagiert. Die machen die Bestrafung umso schlimmer. Und so war es hier bei dem Volk Israel. Dann wollen wir noch darauf eingehen, auf den Tempel, und zwar der Herr war jetzt zunächst in der Stiftshütte, und wir lesen dann in 1. Könige, Kapitel 8, wie die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllt. Vers 10, 1. Könige 8, ab Vers 10. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. David, der ja auch so begeistert war, die Herrlichkeit des Herrn zu schauen, der so Gott bewundert hat und Gott angebetet hat. Wir sehen in den Psalmen, dass er ein Anbeter war, dass er hingegeben war an Gott. Sein Wunsch war es schon, dass ein Haus gebaut wird für den Herrn, wo der Herr wohnen soll. Und dieses Gebet von David wurde dann erfüllt durch Salomo, der praktisch den Tempel bauen durfte. Und der Herr hat von da an im Tempel gewohnt, eine gewisse Zeit lang hat er so unter dem Volk Israels gewohnt, bis wieder die Sünde bis das Volk den Herrn zum Zorn gereizt hat, indem sie Götzenbilder im Tempel aufgestellt haben, indem sie dort Gräuel verübt haben, indem sie die schlimmen Gräuel der Heidenvölker in den Tempel hineingebracht haben. Und das muss man sich vorstellen, die Herrlichkeit des Herrn, die im Tempel wohnt, wird zur Eifersucht gereizt durch diese Götzenbilder und durch Götzendienst, der dort im Tempel praktiziert worden ist. Das war dann eben, es ging so weit, dass dann im Buch Hesekiel uns gesagt wird, dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlässt. Hesekiel Kapitel 11. Vers 21, zweiter Teil. Die Herrlichkeit des Herrn weicht von Jerusalem. Also die Herrlichkeit des Herrn hat in mehreren Phasen Jerusalem und Israel verlassen. Sie ist erst aus dem Tempel hinausgegangen und dann ist sie von Jerusalem, vom Ölberg aus, gewichen. Ab Vers 22, danach hoben die Cherubim ihre Flügel empor, und die Räder gingen vereint mit ihnen, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt, und blieb stehen auf dem Berg, der östlich von der Stadt liegt. Mich aber nahm der Geist und führte mich im Gesicht, im Geist Gottes, wieder nach Chaldäa zu den Weggeführten. Und die Erscheinung, die ich gesehen hatte, hob sich von mir hinweg. Also hier geht die Herrlichkeit des Herrn erstmal zum Ölberg, und vom Ölberg aus verlässt die Herrlichkeit des Herrn Jerusalem und verlässt Israel. Und es ist kein Zufall, dass die Herrlichkeit des Herrn vom Ölberg aus Israel verlassen hat. Genauso hat später Jesus Israel verlassen. Und so wird er auch wiederkommen. Er wird letztendlich auf dem Ölberg stehen. Also hier verlässt die Herrlichkeit des Herrn eben Jerusalem. Dann ist der zweite Tempel gebaut worden, einige Zeit später. Und jetzt die Frage, hat die Herrlichkeit des Herrn im zweiten Tempel gewohnt? War die Herrlichkeit des Herrn dort? Und dann möchte ich eine Prophetie vorlesen. Haggai 2, Verse 3 und 9. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Also sie haben dieses Haus wieder aufgebaut und die Herrlichkeit des Herrn hat dieses Haus zunächst nicht bewohnt und deshalb sagen sie vor allem zu den Älteren unter dem Volk, die die vorherige Herrlichkeit gesehen haben, ist dieses Haus jetzt nichts verglichen damit, ist es nicht wie nichts in euren Augen. In Vers 9 lesen wir dann aber, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen, und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Er sagt also aus, dass die letzte Herrlichkeit dieses Hauses, die letzte Herrlichkeit des zweiten Tempels, er meint, dieses Haus, das da gebaut worden ist, wird größer sein als die erste Herrlichkeit. Und wir werden dann in der nächsten Predigt sehen, inwieweit sich das erfüllen wird. Das hat sich erfüllt Und darauf möchte ich dann das nächste Mal eingehen, damit möchte ich schließen.